Schönen guten Morgen. Ich lese den Predigttext aus Lukas 4, die Verse 14 bis 30. Erfüllt mit der Kraft des Geistes kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Er lehrte in den Synagogen und wurde von allen hochgeachtet. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen, und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogediener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Alle waren von ihm beeindruckt und staunten über seine Worte. Sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Aber ist er denn nicht der Sohn Josefs, sagten sie. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet mir sicher das Sprichwort vorhalten: Arzt, hilf dir selbst. Und werdet sagen: Wie wir gehört haben, hast du in Kapharnaum große Dinge getan. Nun, dann tu sie auch hier in deiner Vaterschaft statt. Ich sage euch, fuhr Jesus fort, kein Prophet gilt etwas in seiner Vaterstadt. Im Übrigen erinnere ich euch an Folgendes. Es gab in Israel viele Witwen, als es in den Tagen Elias 3 Jahre und 6 Monate nicht regnete und im ganzen Land eine große Hungersnot herrschte. Und doch wurde Elia zu keiner von ihnen geschickt, sondern zu einer Witwe in Sarepta im Gebiet von Sidon. Und zur Zeit des Propheten Elisa gab es in Israel viele Aussätzige. Aber nicht einer von ihnen wurde geheilt, nur der Syrer Naaman. Als die Leute in der Synagoge das hörten, packte sie alle die Wut. Sie sprangen auf, zerrten Jesus zur Stadt hinaus und führten ihn an einen Abhang des Hügels, auf dem ihre Stadt erbaut war. Dort sollten sie ihn hinunterstürzen. Jesus aber schritt mitten durch die Menge hindurch und ging fort.
Stell dir vor, du kommst nach einer längeren Zeit mal wieder in deinen Heimatort zurück. Bei mir ist das Oranienburg, das liegt nördlich von Berlin und wird wahrscheinlich dem einen oder anderen ziemlich bekannt sein. Und wenn ich dann schon mal in Berlin gelandet bin, dann merke ich, jetzt bin ich wieder ein bisschen in meiner gewohnten Umgebung. Ich weiß ganz genau, dass ich in der Friedrichstraße bis nach unten muss, um in die S1 zu gelangen, die mich nach Oranienburg bringt. Und wenn ich dort schon mal bin, dann kann ich auch Leuten weiterhelfen, die mich treffen, die mich nach dem Weg fragen. Da muss ich nicht lang nachdenken, da weiß ich ganz genau, wenn sie nach Wittenau müssen, müssen sie mit mir in die S1. Und wenn ich dann in der S-Bahn sitze, dann weiß ich ganz genau, ich brauche nur noch 40 Minuten und dann bin ich langsam in Oranienburg angekommen und ich höre meine Mitfahrer schon mal den gewohnten Brandenburger Dialekt sprechen und freue mich immer wieder, dass es nun endlich nach Hause geht. Und dann komme ich nach Hause und dort sehe ich, dass nur einige meiner Nachbarn noch gleichgewiegen sind. Manche leben schon seit meiner Kindheit dort und manche sind auch neu. Und dann sehe ich die alte Eisdiele und denke, oh, da war ich immer mit meiner besten Freundin. Das hat mir super Spaß gemacht, dort immer ein Erdbeereis zu essen. Und dann der Spielplatz, an dem habe ich mir damals diese fette Beule geholt. Oh ja, die tut irgendwie immer noch weh. Und dann, dann komme ich nach Hause und bei meinen Eltern riecht es immer noch wie früher. Es ist immer so. Die Couch steht an der gewohnten Stelle und Mama kocht ein leckeres Essen wie immer. Ach, das ist einfach ein richtig entspanntes Gefühl. Und auch Jesus kommt nach Hause. Sein Heimatort ist Nazareth in Galiläa. Das liegt in Israel. Und so lange ist er noch gar nicht von zu Hause weg gewesen. Aber er hat zwischendurch richtig viel erlebt. Erst die Taufe durch Johannes und dann die Versuchung durch den Teufel in der Wüste. Und dann die vielen Menschen, die ihm mittlerweile zuhören und ihn feiern, als wäre er ein Star. Wie zum Beispiel Mark Foster, der am Montag in Berlin aufgetreten ist. Der wurde auch so gefeiert. Und in der Kraft des Heiligen Geistes, also mit frischem Wind der Erneuerung, kommt er nun an dem Ort, in dem er 30 Jahre seines Lebens verbracht hat. Er sieht vielleicht seine alten Schulkameraden wieder. Und da er der Zimmermann des Ortes war, denkt wahrscheinlich die Nachbarin, die er am Gartenzaun trifft, ganz verträumt an den Stuhl, den er damals in Windeseile für ihr Kleinkind gebaut hat. Und Jesus geht ganz gewohnt in die Synagoge, dem Ort des Gottesdienstes der Juden. Er grüßt dort die alte Oma Erna, die noch etwas klappriger wirkt als vor 2 Monaten, und setzt sich dann auf seinen gewohnten Platz. Jesus kennt den Ablauf des Gottesdienstes. Erstmal wird ein Text aus dem Alten Testament der Juden gelesen und dann folgt meist ein Gebet. Und dann kommen noch verschiedene andere Lesungen, wie zum Beispiel aus den Propheten, die Botschaften von Gott an das Volk Israel weitergegeben haben. Ja, Jesus hält sich einfach an die Regeln des Gottesdienstes. Er macht nichts Ungewöhnliches. Und dann steht Jesus auf. Und auch das ist nicht ungewöhnlich, denn als erwachsener Mann steht es ihm frei, sich an den Gottesdiensten zu beteiligen. Er liest dann aus dem Prophet Jesaja vor. Und dann setzt er sich einfach wieder hin. Lukas hat hier nur einen Satz zitiert, den Jesus sagt: Das, was ich gelesen habe, ist durch mich wahr geworden. Sicher hofft der ein oder andere auch, dass die Sonntagspredigt nur aus einem Satz besteht. Den kann sogar ich mir merken. Aber Jesus hat sicher auch mehr als einen Satz hier gesagt. Warum denke ich das? In Vers 22 steht, dass alle ganz beeindruckt waren von ihm und über seine Worte staunten. Was sagt denn Jesus nun, wer er ist? Ist er immer noch der nette Nachbar, den sie schon seit ihrer Kindheit kennen? Der, der ihre Stühle repariert, der sie immer so freundlich grüßt, der immer ein nettes Wort für sie hat? In dem Jesaja-Zitat, das in Vers 18 bis 19 steht, liest Jesus, dass er noch mehr ist. Jesus spricht davon, dass Gott selbst ihn beauftragt hat, Armen gute Botschaft zu bringen, Gefangene zu befreien, Blinde sehen zu machen, Misshandelten Gerechtigkeit zukommen zu lassen. Ach so, Jesus kommt zu den Leuten, die am Straßenrand sitzen, die echt sozial benachteiligt sind. Zu denen, die auch wegen einem Grund sicher im Gefängnis sitzen. Zu den Mördern oder zumindest zu denen, die den Staat um Geld betrogen haben und sich dann auch noch haben erwischen lassen. Ach ja, und die Sklaven sollen also Gerechtigkeit kriegen. Wie hätte ich das gehört, als ich damals im Gottesdienst gesessen hätte? Ich muss an den Penner in der S-Bahn denken. Jedes Mal bettelt er um Geld, wenn ich dort sitze. Und meistens sind es noch mehrere. Meistens ist es nicht nur einer. Und ich habe das Gefühl, sie wollen Mitleid erzwingen. Dann denke ich, Mann, bin ich froh, dass ich nicht dazu gehöre. Gut, dass ich das nicht machen muss. Aber wenn ich höre, dass da jemand kommt, der sich darum kümmert, dann denke ich, ach, das ist doch mal nett. Endlich mal jemand, der etwas tut. Endlich mal jemand, der nicht nur zuguckt. So haben sich ja auch einige der Menschen in der Synagoge gedacht. Das ist doch schön, dass noch sowas aus unserem Jesus geworden ist. Jetzt kümmert er sich nicht nur um die Möbel, jetzt kümmert er sich auch um die Kranken und Schwachen. Und genauso steht es auch in Vers 22. Alle waren beeindruckt und staunten sogar darüber. Sie staunten über seine Worte und sie mussten zugeben, dass das, was er sagte, ihm von Gott geschenkt war. Wenn man das liest, bekommt man den Eindruck, das hat die Leute echt vom Stuhl gehauen. Und diesen Jesus mag ich. Der ist gut, der ist nett, der gefällt mir. Aber Jesus redet weiter und ich denke mir, Jesus, hättest du das mal nicht getan? Jesus greift die Gedanken der Nazarener auf. Sie gehen davon aus, dass er erstmal nur der Sohn seines Vaters Josefs ist. Und ja, das sagen sie auch so. Aber ist er denn nicht der Sohn des Josefs? Fragten sie. Also einer von ihnen? Aber dann dieser Ausspruch, ein Arzt zu sein? Was meint Jesus denn damit? In Lukas 5, Vers 31 sagt Jesus etwas, das ihn die Leute später am Kreuz vorwerfen werden. Jesus sagt zu den Juden von Nazareth und auch zu den Umstehenden damals, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Wen meint Jesus mit gesund? Jesus meint die, die denken, sie brauchen keinen Arzt. Die, die scheinbar gelassen sagen, ich bin fit, ich brauche niemanden, der mir hilft. Obwohl sie insgeheim wissen, so ganz stimmt das nicht. Alles ist nun doch nicht in Ordnung. Die Juden in Nazareth denken auch, wir sind gesund. Wir halten unsere Gesetze. Wir leben doch ein gutes Leben. Wir brauchen niemanden, der uns in unser Leben reinredet. Die Kranken, ja, die brauchen einen Arzt. Die brauchen jemanden, der in ihr Leben reinredet. Die Juden in Nazareth haben nicht verstanden, dass Jesus ihre Blindheit, ihre Schwachheit meint. Jesus will ihre Blindheit wegnehmen, um sie in die Gemeinschaft mit dem Vater zu bringen. Kann ich es gebrauchen, wenn Jesus, wenn dieser Arzt plötzlich in mein Leben spricht? Dieser Jesus, der dir deine Stellen bewusst macht, an denen du es nicht schaffst? Oder hältst du noch an deiner Selbstgerechtigkeit fest? Es gibt doch sicher jemanden, der noch schlechter ist als ich, denke ich mir. Ach, und da fällt mir zum Beispiel der Massenmörder in Las Vegas ein. Dieser Mensch hat 59 Menschenleben auf dem Gewissen. Wenn der sich nicht selbst schon die Kugel gegeben hätte, dann hätte der mindestens lebenslänglich oder eventuell auch die Todesstrafe verdient. Und dann mache ich meinen Laptop zu und da kommt mir plötzlich meine Nachbarin entgegen. Und die kann ich nun gar nicht leiden. Diese blöde Kuh, der werde ich ordentlich zeigen, was ich von ihr halte. Vielleicht beschmiere ich mal ihr Auto oder ich remple sie so an, dass sie mal ordentlich auf ihren Allerwertesten fällt. Im Vergleich zu Jesus stehen wir genau gleich da. Ob ich nun meine Nachbarin schikaniere oder 59 Menschen umbringe. Jesus ist komplett ohne Fehler geblieben. Im Vergleich zu ihm werde ich nie den Ansprüchen Gottes genügen. Wenn du daran festhältst, dass du doch nicht so bist wie der letzte Abschaum, du also keinen Arzt brauchst, dann bleibst du letztendlich gefangen. Und wenn du wie ich auch immer wieder an deiner Selbstgerechtigkeit festhältst, dann ist es ungefähr so wie ein Affe, der mit seiner Pfote in einer Falle steckt. Diese Falle wurde von einem Affenjäger aufgestellt und sie besteht aus einem Kanister, in dem sich Erdnüsse befinden. Der Kanister hat natürlich nur eine kleine Öffnung und der Affe passt einfach so mit seiner Hand noch gerade so hindurch. Es ruckelt und zuckelt ein wenig, aber dann hat er seine Hand drin und kann nach seinen geliebten Erdnüssen greifen. Aber dann, wenn er nach den Erdnüssen greift, kriegt er die Hand nicht mehr aus dem Kanister raus. Die Hand ist gefangen. Und der Affe steckt komplett fest. Wenn der Affe sich für die Freiheit entscheidet, muss er dafür die Nüsse wieder loslassen. Entscheidet er sich allerdings für die Nüsse, wird er doch nie richtig etwas von ihnen haben, denn seine Hand wird immer im Kanister stecken bleiben. Und es kommt noch schlimmer, er fällt in die Hände des Jägers. Wenn er die Erdnässe aber loslässt, dann wird er dem sicheren Tod entgehen. Und genauso ist es, wenn ich selber, wenn du an deiner Selbstgerechtigkeit festhältst. Hindert dich also auch deine scheinbare Gesundheit daran, Jesus ganz zu folgen? Jesus kann erst befreien, wenn du erkennst, dass du arm bist, dass du es selber nicht schaffst. Wenn wir meinen, wir brauchen keine Rettung, dann schließen wir uns selber von der Gemeinschaft mit Gott aus. Aber warum kippt die Stimmung nun so, nachdem die Nazarener erst so begeistert von Jesus waren? Erst kommen sie aus den Staunen nicht heraus, sie feiern ihn wie einen Star und dann wollen sie ihn von der Klippe werfen? Ich habe mich echt gefragt, wie es dann dazu kommt. Einerseits wird sie sicher der Aspekt geärgert haben, dass Jesus sie nun so anstößig anspricht. Sie denken, sie müssen selber arm werden, das gefällt mir gar nicht. Aber dann lässt Jesus wirklich was vom Stapel. Der Gott, der bei euch, dass Gott hier bei euch nicht wirkt, das liegt daran, dass ihr mich nicht anerkennt. Daher werde ich hier in Nazareth auch keine Wunder tun. Und das hätte eigentlich der Verheißene, der auserwählte Messias, das hätte er eigentlich tun sollen. Und damit nicht genug. Jesus bringt noch zwei Beispiele, die die Situation förmlich noch auf die Spitze treiben. Er spricht von zwei Menschen aus dem Alten Testament der Juden. Von zwei Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehörten. Aber sie haben Gottes Hilfe angenommen und dann auch letztendlich bekommen. Gott hat sich ihnen zugewandt, anstatt dem Volk Israel, weil dieses Volk das Hilfsangebot Gottes verschmäht hat. Er spricht von dieser Witwe aus Sarepta. Zu der kam damals der Prophet Elia und er hatte eigentlich den Auftrag, zum Volk Gottes zu gehen, aber sie wollten ihm nicht zuhören. Er geht zu dieser Witwe und sie bekommt Mehl und Öl während einer Dürreperiode zugesichert. Ich meine, dass sich Gott einer zuwendet, die nicht zum Volk Gottes gehört, ist jetzt schon nicht so begeisternd für die Juden, aber immerhin ist sie noch eine Witwe, mit der kann man ja noch eventuell Mitleid haben. Aber dann spricht Jesus auch noch von Naaman. Und das geht nun gar nicht. Naaman war ein Feind der Israeliten, vom auserwählten Volk Gottes. Er hat damals sogar Israeliten in die Gefangenschaft geführt. Er war ein syrischer Feldherr. Der hat ja nun wirklich keinen Vorrang vor den Juden. Die Juden sind definitiv in ihrer Identität als Volk Gottes angekratzt. Gott hat uns als besonderes Volk auserwählt. Wir wurden befreit. Wir sind stolz darauf, zu diesem Gott zu gehören. Und das ist schon immer unsere Perspektive der Geschichte. Wir gehören zu ihm. Wir sind von Gott bevorteilt. Dieser Jesus, dieser aufgeblasene Sohn des Zimmermanns, der sieht sich selbst doch noch als Gottes Prophet. Nein, das geht gar nicht. Das geht zu weit. Die aufgebrachten Nazarener wollen Jesus nun beseitigen. Sie denken, das, was er sagt, das lästert unseren Gott. Wir müssen ihn aus unserer Mitte beseitigen. Aber Jesus geht einfach durch sie hindurch. Er hat den Zeitpunkt seines Todes komplett unter Kontrolle. Wie reagiere ich? Wie reagierst du auf Jesus? Wie reagierst du auf seinen Anspruch? Lässt du zu, dass er seinen Finger in deine Wunden legt? Was haben wir nun heute alles über diesen Jesus gehört? Ich glaube, dass Jesus mehr ist, als du denkst. Er ist zu denen gesandt, die arm sind. Jesus zeigt, dass das jeder von uns ist. Jeder von uns hat seine versteckten Ecken. Jesus zeigt, dass nicht nur die, die am Rande der Gesellschaft stehen, seine Hilfe brauchen, sondern auch seine Nachbarn, die Menschen, die genau in seiner Heimatstadt leben. Aber gerade diese schließen Jesus aus. Diese erkennen ihn nicht an. Und Jesus fordert auch dich heraus, deine Selbstgerechtigkeit zu überwinden. Ich wünsche dir, dass du Jesus nicht aus deinem Leben rausstößt. Natürlich mag ich es, wenn Gott denkt, du machst deine Sache gut, weiter so. Ich bin stolz auf dich. Aber wenn Jesus dann in mein Leben spricht, dann ist das meistens enttäuschend. Die Täuschung fliegt auf, die ich mir selbst gebaut habe. Aber dieser Arzt, dieser Jesus, kippt nicht einfach Salz in die Wunde, um dann noch verheerender zuzuschlagen. Er will deine Wunden versorgen. Er möchte deine Wunden heilen. Wenn du Jesus an deine Bedürftigkeit ranlässt, dann sagt und nicht sagst, es geht schon, dann kann er etwas verändern. Er verurteilt es nicht, wenn du mit einem ehrlichen Herz zu ihm kommst. Ja, das habe ich auch schon oft erlebt, diese Erfahrung, dass Jesus mich wirklich gesund macht und dass er mir hilft, Dinge zu überwinden, wenn ich mit einem ehrlichen Herzen zu ihm komme. Und vielleicht bist du auch schon seit 30 Jahren mit diesem Jesus unterwegs. Vielleicht hast du alte Konflikte, die du ihm gegenüber rumschleppst. Vielleicht ist da der Frust, den du einfach nicht loslassen kannst. Aber vielleicht ist heute der Zeitpunkt, Jesus daran zu lassen, diese Wunde vor Jesus offen zu legen und ihm zu bitten, dass er sie heilt. Denn vielleicht wird er da noch Wunder tun. Wenn du diese Befreiung durch Jesus ganz bewusst annehmen möchtest, dann kannst du heute die Zeit des Abendmahls dazu nutzen.